Gottesdienst am 20.08.2017. Diesmal mit unserem Pfarrer Uli Schieneis.
Zu unserem gemeinsamen Gottesdienst. Wir beginnen und feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, Gottes des Sohnes und Gottes des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Wir haben heute nicht nur wir haben heute nicht so den 10. Sonntag nach Trinitatis, sondern wir feiern ihn auch und speziell als Israel-Sonntag. Jesus Christus wurde menschlicherseits als Jude geboren. Auch jetzt im Himmel, als der auferstandene Herr, wird er unter anderem angebetet als der Löwe vom Stamm Juda. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Stamm Juda, und er ist würdig, das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen. Der Apostel Johannes durfte ja in den Himmel sehen, und diese Erlebnisse hat er aufgeschrieben, aufgezeichnet in der Offenbarung des Johannes. Als Gläubige an Jesus Christus, lasst uns ein offenes Herz für Israel, für die Juden haben. Lasst uns beten.
Vater im Himmel, du hast einen wunderbaren Plan mit jedem Einzelnen, auch hier, mit jedem Menschen, ja mit jedem Volk. Jesus Christus hat die Voraussetzungen dazu geschaffen, dass dieses möglich werden konnte. Und so schenk auch uns eine neue Liebe zu Israel, zu den Juden. Denn wir gehören zusammen als die Herausgeführten und zueinander Geführten, werden wir sein wie die Träumenden, und unser Herz wird voll Lachens und Rühmens sein. Das bewirkst du in uns, Herr Jesus Christus. Da kann man nur rufen, Halleluja, Amen. Lasst uns unseren Herrn jetzt anbeten mit zwei Anbetungslieder, komm doch zu mir um 10.000 Gründe.
Und dein Ich warte hier auf dich.
der Lesung hören wir heute den Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du in unser Leben was Wunderbares bereitet hast, was ja schon begonnen hat. Aber es wird zunehmen, weil deine Gegenwart uns so erfüllt. Wir danken dafür. Auch mit unseren Eltern, Glaubensgeschwistern, mit unseren Jugend, mit den Israelis. Wir geben dir die Ehre. Lasst uns unseren Glauben bekennen und unser Glaubensbekenntnis sprechen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you. Der Friede Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.
Amen.
Wir sind weiter unterwegs durch das kleine Wallfahrtsliederbuch. Ich werde nicht alle 15 Psalmen zur Predigtvorlage verwenden. Jetzt folgen so ein paar ausgewählte von mir. Heute der Psalm 126, den habt ihr gerade eben gehört. Wenn ich zurückschaue, dann möchte ich noch eines sagen zur Predigtreihe. Das sind ja so Stationen, die diese Wallfahrtslieder uns nahelegen. Wir brechen also auf, wir kehren um, wir lernen das Vertrauen in unseren Herrn. Wir fangen an, im Gottesdienst uns zu treffen und singen da. Und das sind Dinge, die wir vielleicht im Laufe unseres Lebens als Stationen entdecken. Und gleichzeitig kehren diese Themen immer wieder. Wann seid ihr zum letzten Mal umgekehrt? Vielleicht heute Morgen schon. Martin Luther hat gesagt, die Buße sei ein täglicher Akt. Ja. Also die 95 Thesen beginnen damit, dass wir jeden Tag Grund haben, umzukehren, uns wegzudrehen von unserem eigenen großen Selbst, hin zum wahren Selbst, hin zum ewigen, zum Ursprung des Universums. Also, es sind Stufen, diese Wallfahrtslieder, das Bild, das dahinter steht, in den Wallfahrtsliedern ist, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der erste Schritt ist eben, ich kehre da um. Der zweite, Vertrauen. Der dritte war dann der Gottesdienst, der uns winkt. Und heute, was für ein Thema werde ich wohl heute predigen? Heute ist das Thema Freude dran. Ich freue mich natürlich, dass ich jetzt einen Urlaub habe, 3 Wochen. Und selbst wenn ich dann den Urlaub genommen habe, habe ich immer noch 28 Tage, die ich noch vor mir her schiebe, an Urlaubstagen, Sandra. Lass ich dich dann alleine im Büro. Also es gibt viel Grund, sich zu freuen. Viel Grund auch als Christ sich zu freuen. Es gibt natürlich viel Leid auch unter uns und in der Welt, aber heute ist der Fokus die Freude. Ich lese noch einmal den Psalm 126. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückbrachte, wussten wir nicht, ob wir wachten oder träumten. Doch dann lachten und jubelten wir laut vor Freude. Auch die anderen Völker mussten zugeben, was der Herr für sie getan hat, ist groß und gewaltig. Ja, der Herr hat große Taten für uns vollbracht. Wir waren außer uns vor Freude. Herr, wende auch jetzt unser düsteres Geschick zum Guten. So wie du ausgetrocknete Bäche wieder mit Wasser füllst. Wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller Freude die Ernte einbringen. Weinend geht er hinaus, streut die Saat aufs Feld. Und wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. Es ist eindeutig, meine ich, dass der Mensch, der diesen Psalm schrieb, und die Menschen, die diesen Psalm sangen, mit den dunklen Seiten des Lebens gut vertraut waren. Und doch sangen sie. Die schmerzhaften Erinnerungen an die Unterdrückung, sei es im Exil oder in Ägypten, steckte noch in ihren Knochen. Auf ihrem Rücken waren noch die Narben der Unterdrückung zu sehen. Die Menschen, die hier sangen, sie kannten Wüstenzeiten des Herzens und Nächte voller Tränen. Sie wussten, was es heißt, mit Tränen auszusehen. Und etwas vom Beeindruckendsten und Interessantesten, was wir lernen können vom Glauben Israels, ist, dass das nicht alles ist, sondern dass darunterliegend und in der Zukunft liegend und uns umgebend etwas ist, was uns zum Lachen anstimmt, zur Freude ruft. Lachen und Weinen müssen sich nicht ausschließen. Die Freude des Glaubenden ist keine Flucht vor dem Leid. Schmerz und Not begegnen uns noch immer, aber sie haben nicht die Macht, die Freude der Erlösten zu ersticken. Da ist eine Schicht durch den Glauben in unser Leben hineingekommen, eine Felsschicht, möchte ich sagen, die den Felsen in Israel entsprechen mag, auf die man Jerusalem gebaut hat. Fest ist die Freude, stark ist das Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen können, denn auf dem Boden, auf dem wir unser Leben aufbauen, in der Nachfolge, ist etwas, was uns froh macht und zum Lachen bringt. Eine häufige, jedoch unheilvolle Art, Freude zu finden, ist, alles zu beseitigen, was weh tut. Und da müssen wir auch aufpassen als Christen, dass wir unser Glauben nicht missverstehen. Unser Glaube ist nicht dazu da, dass alles, was weh tut, zur Seite gedrückt wird. In der Welt ist es so, dass man dann versucht, Schmerzen irgendwie loszuwerden. Man betäubt die Nervenenden. Ja, dort, wo es weh tut, es wird betäubt. Wir wollen Unsicherheiten loswerden, indem wir dann kein Risiko mehr eingehen. Enttäuschungen werden wir los, indem man in den Beziehungen auf kühle Distanz geht. Daraus entsteht dann ein recht langweiliges Leben. Und manchmal versucht man dann, dieses langweilige Leben aufzupeppen, indem man Freude in Form von Urlauben und Unterhaltung kauft. Nichts davon finden wir in Psalm 126. Die Freude, die hier besungen wird, die Freude auf dem Weg, die Freude auf dem Weg der Nachfolge, die da entsteht, ist ein Überschwang der Seele. Und dieser Überschwang der Seele, der rührt daher, dass wir uns gut fühlen. Nicht in uns selbst, sondern weil Gott da ist. Ich habe gelesen, in der katholischen Kirche gehört es zu den Kriterien für die Heiligsprechung eines Menschen, dass er über Freude im Glauben verfüge. Also Verdrießlichkeit ist kein Merkmal von Heiligkeit und von besonderer Glaubensstärke. Und doch beobachte ich Christen, die in ihrer Lebensweise freudlos, grau und verdrießlich dreinschauend dahin leben. Und mein Gefühl ist, sie wagen es ja gar nicht zu leben, weil sie eigentlich nicht glauben können, was ihr Glaube ihnen zumutet. Nämlich, du baust dein Leben auf einem frohmachenden Fundament auf. Da gibt es eine interessante und amüsante Geschichte aus den Tagen der Reformation zu erzählen. Vielleicht habt ihr vorhin das Bild gesehen, da singt Luther mit seiner Familie, ganz fröhlich, und so im Hintergrund sitzt ein bisschen so zurückgerückt. Melanchthon war ja ein enger Freund von Luther und er war der Verfasser der Augsburger Bekenntnisse. Melanchthon war im Vergleich zum leidenschaftlichen Luther ein ruhiger, eher ein Gelehrter als ein Praktiker, und er lebte auch dann noch als Mönch, nachdem er sich bereits der Reformation angeschlossen hatte. Und eines Tages war Luther angesichts Melanchthons tugendhafter Verdrießlichkeit irgendwie sauer und er hatte keine Geduld mehr mit seinem Freund. Und er rief ihm zu: Warum in Gottes Namen gehst du nicht einfach los und sündigst ein bisschen? Donnerte er. Gott hat es verdient, einen Anlass zu haben, um dir zu vergeben und damit du endlich weißt, warum du eigentlich froh sein kannst. Martin Luther. Ich selbst bin zutiefst davon überzeugt, dass es auf dem Weg der Nachfolge, auf dem Lebensweg eines Christen, es richtig viel zu lachen und zu genießen gibt. Eigentlich ist es erstaunlich, wie viel Lachen man hört und wie viel auch reines Vergnügen es gibt. Ich möchte ein paar Geschichten aus meinem Leben hier euch anbieten und die könnt mit Sicherheit dann auch, könntet ihr vorkommen und weitererzählen. Eine Geschichte aus meinem Leben: Nachdem ich als Student in meinem Lebensstil recht mich verirrt hatte, schenkte mir Gott viel Hilfe, mich da wieder herauszulösen, herauszuführen. Als dann alles gut abgeschlossen war, erzählte ich in meinem Hauskreis meine Geschichte. Hauskreis, für die, die es nicht kennen, das sind so Leute, die sich treffen und das gemeinsame Fundament haben, nämlich Freude, und die freuen sich aneinander, die freuen sich am Wort Gottes, und dann singt man und betet. Also in diesem Hauskreis habe ich also dann meine Geschichte erzählt. Als ich dann fertig war mit meiner Erzählung, begann in mir dieses Fundament sich zu rühren, diese Freude, und sie stieg auf und ich konnte sie wirklich nicht mehr bändigen. Ich war nicht über, ich bin natürlich emotional, aber ich war da nicht irgendwie, habe mich da nicht hineingesteigert. Ich habe ganz nüchtern meine Geschichte erzählt und dann habe ich mich minutenlang dringend auf dem Boden gefunden. Lachend, jubelnd. Da war eine Freude, die von innen aufstieg. Eine ganz anders geartete Freude, eine wirklich reine Freude. Die Freude eines Erlösten. Die Freude am Heil, wie David in einem Bußpsalm einmal singt. Erneuere in mir die Freude an deinem Heil. Und genau das hat mich wahrscheinlich überwältigt und es war wirklich, wirklich wunderbar. Ich wünsche euch solche Momente, wo ihr spürt, dass das, was Gott in eurem Leben bewegt hat und getan hat, zum Jubeln, zum Lachen, zum Freuen ist. Ein anderes, besonderes Erlebnis hat mit unserer Konfirmandenarbeit zu tun. Da gibt es hin und wieder heimliche Mitarbeiterfeste. Muss ich sie anschauen, wo sitzen sie, meine Mitarbeiter? In der Küche. Und wie ich gesagt habe, es gibt viel zu lachen unterwegs als Christen in der Nachfolge. Es gibt wunderbare Momente. Und dann sitzt man mal bis 3 Uhr in der Nacht und klingelt sich, sodass der Pfarrer nicht schlafen kann und nachschauen geht, was da unten los ist. Wunderbar. Wunderbar auch die Zeit, und da freue ich mich jetzt schon drauf, die wir dann in der Nähe Gottes verbringen werden, an diesem sehr speziellen Platz. Im Gottesackergebiet. Eine andere kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich versuche mich immer wieder an einer geistlichen Übung. Ein paar Minuten Stille. Ich setze mich irgendwo hin und ich beginne diese Stille mit: Herr, jetzt setze ich mich in deine liebevolle Gegenwart. Und es dauert nicht lange. Manchmal halte ich es auch nicht lange aus. Kommen schon die nächsten Gedanken, aber es dauert nicht lange. Und es kommt so ein sattes, zufriedenes, frohmachendes Gefühl in mir auf. Erfüllt mich diese Freude, die von innen kommt, aus. Die Freude, die von innen kommt. Das ist ein großer Unterschied zu der Freude, die wir uns von außen versuchen zu erhaschen, zu ergreifen und zu kaufen und irgendwie im Internet zu finden und am Fernseher einen guten Film und ein gutes Buch finden. Das sind lauter tolle Sachen. Ich mache auch alles. Aber es ist nicht die gleiche Freude, die von innen uns aufbaut, wie die Grundlage unseres Lebens als Christen ist. Jetzt schauen wir noch einmal in den Psalm. Da heißt es: Wir waren außer uns vor Freude. Das ist der zentrale Vers. Die vorhergehenden Verse stehen in der Vergangenheitsform und die nachfolgenden Verse stehen im Futur, in der Zukunft. Von Gott geschenkte gegenwärtige Freude hat Vergangenheit und hat Zukunft. Das heißt, sie ist keine flüchtige Emotion, es ist kein Rausch angenehmer Gefühle, der plötzlich eintritt, so ein Rausch, wenn das Wetter wunderbar ist und der Aktienkurs auch. Dem Hintergrund dieser Freude, die hier besungen wird. Auf diesem Hintergrund leben wir als Christen. Der Hintergrund ist das Leiden und der Weg Israels. Und weil heute Israelsonntag ist, meine ich, ist es gut, sich zu erinnern, weil die Freude, die gegenwärtige Freude, sich der Vergangenheit zuwenden kann und in die Zukunft schauen kann. Also wir erinnern uns an Israel. Was war doch da alles los in der Geschichte des Volkes? Aufbruch aus der Gefangenschaft. Aber vorher, was war denn vorher? Leid und Schmerz. Was waren das für große Taten? Ende der Sklaverei, Ende der Knechtschaft unter den Pyramiden, Ende der Unterdrückung durch die Knute menschenverachtender Machthaber. Plötzlich und ohne Vorwarnung ist diese Zeit vorbei. An einem Tag schuften sie noch beim Ziegelbrennen, am nächsten Tag rennen sie los an die Ufer des Roten Meers. Und als sie durch sind, singen sie ihr großes Lied, Ich will den Herrn singen, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiterwaffe ins Meer. Der Herr hat mir Kraft gegeben und mich froh gemacht. Nun kann ich wieder singen. Er hat mich gerettet. Er ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ihn allein will ich ehren. 2. Mose 15. Das war ihr Lied. Blättern wir einige Seiten weiter, kommen wieder ganz andere Töne. Man würde sich ja wünschen, das Lied geht jetzt so weiter, es wird alles noch besser, noch besser, noch schöner. Blättern wir weiter in diesem dicken Buch, die Bibel, blättern wir da weiter in der Geschichte Israels. Dann lesen wir von der Gefangenschaft in Babylon. Der Weg dorthin war hart, Vergewaltigung auf offener Straße, Nachbarn, die zu Bestien werden, Gewaltmarsch durch tausende Kilometer von Wüste und Steinen und Bergen, trostloses Land, ein Marsch der Tränen. Dazu die Verspottung und die Verhöhnung der Entführer. Wieder Schweres. Aber es bleibt auch in diesem Schweren ein Blick von, ein Anblick von, da kommt noch was Gutes auf mich zu. Es ist etwas Wunderbares vorbereitet. Dann treten die Propheten auf, die dann singen, tröstet, tröstet mein Volk, ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, ihr habt genug gelitten, die schreckliche Zeit ist bald vorbei. Jesaja 40 war das, Jesaja 43. Und wenn du durch tiefes Wasser und reißende Ströme gehen musst, dann bin ich doch bei dir, habt keine Angst. Denn ich, der Herr, bin bei euch. Und dann vereinen sich diese Stimmen von Propheten, von guten Zusagen, von frohmachenden Nachrichten oder Hinweisen zu einer Proklamation, die steht dann in Jesaja 52, da heißt es, was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht mitbringt. Schon brechen die Wächter auf der Mauer in Freudengeschrei aus, alle miteinander jubeln. Dankbarkeit und Freude wachsen an und erfüllen alles. Das ist der Weg des Volkes Israel, das nun vorbedacht ist. Dankbarkeit und Freude wird am Ende stehen. Jetzt habt ihr es schwer, sie haben es immer noch schwer, aber wenn sie ihren Messias erkennen, werden sie jubeln. Freude hat eine Geschichte. Ich habe gerade eben die Geschichte Israels erwähnt, um euch zu erklären, Freude, gegenwärtige Freude, die Gott schenkt, sie hat eine Geschichte. Sie lebt auf, wo die großen Taten Gottes erzählt werden und erinnert werden. Und jetzt frage ich euch, wie geht ihr mit euren großen Glaubensgeschichten um? Habt ihr ein Erinnerungsbuch? Das Volk Israel hat aufgeschrieben, hat die Geschichten, die Taten aufgeschrieben und gesungen, um sich zu erinnern. Wo sind eure Tagebücher, wo ihr Gottes Geschichte in eurem Leben aufschreibt? Ist diese Geschichten, wenn es euch so geht wie mir, die vergehen manchmal im Nebel des Vergessens. Und dann sitzt man da und ist trübsam und bläst trübsam. Hätte ich doch nur aufgeschrieben, was vor 2 Jahren passiert ist, dann würde ich jetzt ein breites Grinsen im Gesicht haben. So geht es mir manchmal. So ein Journal, so ein Tagebuch wird euch helfen, aus dem Nebel der Trübsal den Weg ins Licht der gegenwärtigen Freude zu finden. Ich möchte euch dazu motivieren. Ich weiß, dass das, was von mir vorne gesagt wird, oft nicht so durchdringt. Aber das würde ich mir wirklich wünschen. Morgen gehen 2 oder 3 oder wie viele, 5 Leute in die Buchhandlung Jaborek zum Beispiel und fragen nach einem Tagebuch und dann kommt ein Gespräch zustande. Wofür brauchen Sie es denn? Sagt, ich möchte die großen Taten Gottes in meinem Leben in dieses Buch aufschreiben, wenn ich sie sonst vergesse. Und was für ein tolles Gespräch haben Sie dann? Also, auf in die Buchhandlung. Dieses Erinnern der Geschichten, der großen Taten Gottes, das ist so wichtig. Denn irgendwann haben wir etwas vor uns, einen Übergang in sein ewiges Reich. Und dann dürfen wir unsere Lieder singen, unsere Geschichten erzählen. Und wir werden vielleicht noch vieles von dem noch besser verstehen, warum manches so passiert ist und nicht anders. Deswegen bewahren wir diese Geschichten in unserer Seele. In der Zwischenzeit, singen wir hier miteinander, erinnern uns und lachen. Wir füllen unser Gedächtnis mit den Geschichten von Gottes Handeln, denn Freude hat Geschichte. Das nächste ist, Freude wächst durch Erwartung. Warum eigentlich sollte Gott in Zukunft anders mit uns umgehen als in der Vergangenheit? Warum sollte es nicht so sein, dass ich am Ende meines Lebens, wir haben ja vorhin gesungen, und wenn die Kräfte schwinden, warum sollte es dann nicht so sein, dass Gott immer noch treu ist und der gleiche ist und wir uns auf ihn verlassen können und wissen dürfen, dass wir ins Wohlwollen und in die Güte Gottes eintauchen dürfen? Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Gottes Wohlwollen sich willkürlich ändern wird. Das war und ist manchmal die Angst von religiösen Menschen, auch vom orthodoxen Judentum, dass sich Gott vielleicht doch noch einmal ändert. Lieber machen wir jetzt alles richtig. Wir beachten alle 635 Regeln, die im Alten Testament aufgeschrieben sind. Wir achten darauf in der Hoffnung, dass Gott uns dann auch weiterhin mit seinem Heil umarmen wird. Jesus Christus hat das zur Seite geschoben und hat gesagt, nein, nein, Gott ist anders. Wenn ihr euch auf Gott verlassen wollt, dann verlasst euch auf seine immerwährende Güte. Gottes Güte kannst du nicht verlassen. Deswegen können wir diese regelhafte Ängstlichkeit hinter uns lassen und lachen und singen und tanzen. So wie die Freude auf der Vergangenheit aufbaut, so lebt sie auch von der Zukunft. Vielleicht schreiben Sie in Ihr Tagebuch auch hinein, was Sie sich wünschen oder wo Sie das Gefühl haben, dass Gott Ihnen andeutet, was einmal sein wird mit Ihnen. Und vielleicht ist es so, dass er das auch manchmal hindurchträgt durch schwere Zeiten, wenn Sie spüren, da ist etwas, das kehrt immer wieder. Es ist wie eine Zusage Gottes an mich persönlich. Es ist etwas Wunderbares vorbereitet. In unserem Psalm, wie gesagt, ändert sich die Verbform von der Vergangenheit zur Zukunft. Und es werden Bilder gebracht. Ein Bild möchte ich herausgreifen. Das Bild von den ausgetrockneten Bächen, die wieder mit Wasser gefüllt werden. Ich selber war noch nicht in Israel. Da müsste jetzt eigentlich jemand nach vorne kommen, der dort schon war, und uns erzählen, wie das so ist dort mit den Wüstenbächen. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, du musst mich korrigieren, Ilse. Wenn ich mich nicht ganz täusche, kann es sein, dass du in so einem Wüstenbach unterwegs bist und du siehst nur blauen Himmel und du leidest unter der Sonne und hast Durst und hast nichts zu trinken. Woanders geht ein Gewitter herunter, ein Regenschauer, und du kriegst es gar nicht mal mit. Und plötzlich kommt dir eine kleinere Welle entgegen. Du siehst, wie sich das Bachbett mit Wasser füllt und dann steigt es immer weiter an. Da musst du vielleicht laufen und schauen, dass du einen guten Platz kriegst. Was ich sagen will, dieses Bild von den Wüstenbächen, da sind wir manchmal unterwegs, das schaue ich gerade ein paar an. Aber woanders hat Gott schon längst Gnade geschenkt. Und du kannst dich darauf verlassen, dass er das wieder in dein Leben zurückbringt. Am Ende wird es so sein, dass du jubelst und dass du lachst, dass Freude dich ausfüllen wird. Es mag sein, dass du es jetzt nicht spürst und nicht siehst, dass du noch in diesem ausgetrockneten Bach wanderst. Aber das ist die Hoffnung des Glaubens, daher kommt unsere Freude, dass wir darauf hoffen, dass Gott Gnade schenkt und unsere Freude erneuert. Was wollen wir also lernen im Psalm 126? Es gibt etwas anderes als diese ganz normale Freude, die wir so kennen und uns selber suchen. Es gibt eine Freude, die hat einen wunderbaren Boden, die reicht bis in die Jahrtausende zurück bis zum Volk Israel. Und sie reicht bis in die Ewigkeit hinein, bis ins Reich Gottes. Und von dort her speist sich diese Freude. Deswegen ist die Freude, die Gott schenkt, auch manchmal sehr überschwänglich. Und wenn sie euch trifft, ich kann euch nur sagen, es gibt eines, was ich wirklich gerne ändern würde, damals in diesem Moment. Als ich am Boden lag und vor mich hingekichert habe, habe ich mich ein bisschen geschämt. Hätte ich es doch nur nicht, denke ich mir. Hätte ich es doch nur einfach hinaustropfen lassen aus mir heraus. So ein kostbarer Moment, weil es ist klar, das ist keine selbstgemachte Freude, die von außen kommt, sondern eine Quelle, die Gott in mir eröffnet hat, sodass ich als einer der Erlösten jubeln darf. Und das wünsche ich euch allen auch im Namen Gottes.
Amen.
Bleiben in der Gegenwart Gottes. Jesus Christus lädt uns ein, bei ihm Platz zu nehmen. Der Raum ist heiß, damit wir als Erlöste leben dürfen. Nicht erlöst von allem Leid, sondern erlöst von der Sorge, erlöst von Schmerzen, erlöst vom Unglauben, dass unser Leben in Gottes Augen Bedeutung hat. Wir feiern dieses Mal, weil Jesus Christus, Gottes Liebe, uns gegenwärtig machen will. In diesem Mahl, Brot und Wein, teilt er sich selber an uns aus. In ihm gibt Jesus Christus uns Teil an seinem Leib hier und an seinem Leib in der Gemeinschaft. Er verbindet uns im Glauben und in der Hoffnung. So feiern wir sein Mahl, wie er es in seinen Geboten hat. Denn in der Nacht, als Jesus Christus verraten ward, nahm er das Brot, er dankte Gott und brach's und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch, nach dem Mahl dankte Gott, gab ihm den und sprach: Nehmt und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. So oft ihr von diesem Brot essen und von diesem Kelch trinken, verkündigen wir den Tod und die Auferstehung des Herrn, bis er kommt in Herrlichkeit. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Wir beten. Komm zu uns in der Kraft des Heiligen Geistes. Komm zu uns in Brot und Wein. Komm zu uns mit deiner Liebe und Hingabe. Komm zu uns mit deiner Erlösung und deinem Heil. Komm zu uns mit deiner Freude in deinem Leib und Blut. Mach uns gewiss, dass nichts und niemand uns von Gottes Liebe trennen kann. Keine Sorge, keine Schuld, keine Verzweiflung, keine Krankheit, kein Schmerz, keine Not. Kein Leiden und auch nicht der Tod. Wir sind mit dir verbunden durch Jesus Christus. Ewiger, so treten wir in deinen Tisch. Komm du durch deinen Sohn Jesus Christus nun zu uns. Stärke uns, erneuere uns und heilige unser Leben. In deinem Namen beten wir, Vater,
Vater unser Herr, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser.
erfülle euch Gottes Freundlichkeit, behüte euch. Gottes Klarheit leite euch. Geht hin im Frieden des Herrn Jesus Christus.
Amen.
Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heiles angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Geht hin in diese königliche Gewand. Der Herr segne.
Yeah.
Nicht und Finsternis in dieser Zwischenzeit.
Geben. Die Einlagen geben wir selbst und machen leichter. Aber auf jeden Fall, der Herr möge doch diese Gaben segnen und auch die Verwendung dieser Gaben. Die Kollekte des heutigen Sonntags ist für die Arbeit im christlich-jüdischen Dialog bestimmt, die in unserer Landeskirche durch Begegnung von Christen und Juden wahrgenommen wird. Die Visionsgaben sind im August für die Christuskirche. Dann Gottesdienst in dieser Woche im Pflegeheim am Donnerstag am 24.08. um 16 Uhr. Dann der nächste Gottesdienst ist am Sonntag, den 27.08. um 9.30 Uhr in Buchsach mit Lektor Karl. Dann weisen wir noch sehr gerne darauf hin, auf unseren Alpha-Kurs, der dann in 3 Wochen beginnt, um 2 Tage vielleicht, oder kommen 2 Tage. Wir haben halt hier auch ein paar Flyer rausliegen. Es ist so, dass der Alpha-Kurs nicht allein für Außenstehende gedacht ist, sondern auch probiert mit Jesus leben. Wir haben die Nacht immer wieder gehört, dass weil sie sich gefreut haben, Mensch, mein Glaube ist wieder ganz neu erfrischt worden und es sind auch wunderbare Themen, in denen sie es. Es geht wieder los, hat das Leben mehr zu bieten? Oder weiter, wer ist Jesus? Warum starb Jesus untergegangen? Also sind spannende Abende zu erwarten und es geht ja auch richtig mit Gemeinschaft los. Wir essen ja da ein Abendessen, nicht ein Abendbrot. Wir haben wunderbare Köchinnen, da weiß ich, was ich auch schon erinnere. Und dann kommt der Vortrag und dann gibt es einen Austausch. Also es ist dann eine lebendige Sache. Die Ilse hat auch schon bestätigt, also das war ein Gewinn. Früher haben wir ja Bibelabende gehabt und auch hier Freizeiten. Und das kann man dann auf diese Weise hier dann auch wieder mal genießen. Also eine ganz herzliche Einladung, wir haben ein paar Freie mit auslegen. Dann was ganz Wunderbares mit unserem Kollegen. Er hat Urlaub.
2 Wochen.
Diesmal mit 3 Wochen. Am Morgen, 21. August bis 10. September. Das sind die Predigungen. Jetzt gleich zu 4 Tage von Martin Burkhardt aus Steinheim und anschließend vom Pfarrer Pfarrer Vogt. Ich lese da, wie ich jetzt nicht vor Sie stehen, auch im Gemeindebrief, falls wer da Bedarf hat, dann lese ich es dann aus dem Gemeindebrief.
So, das ist, was ich so weiterzugeben habe, ist doch was aus unserer Mitte mitzuteilen. Man schweigt. Segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Amen.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Güte, für das Heil, für die Erlösung, für die Sättigung unserer Seele. Lass uns jeden Tag aus dem Reichtum deiner Liebe schöpfen. Verleihe uns, Gott, dass die Ohren, die dein Wort gehört haben, der Stimme des Friedens und der Versöhnung folgen. Dass die Augen, die deine große Liebe gesehen haben, auch deine Zukunft schauen. Dass die Zungen, die dein Lob gesungen haben, die Wahrheit bezeugen. Dass die Hände, die sich dir entgegengestreckt und deine heilige Gabe empfangen haben, bereit sind zu guten Werken. Verleihe uns, Gott, dass die Füße, die in diesem Hause gestanden sind, in deiner Gegenwart, auf den Wegen des Lichts gehen. Dass alle, die an deinem lebendigen Leib Anteil gehabt haben, in einem neuen, frohmachenden Leben wandeln. Dir sei Dank für deine unaussprechliche Gabe. Dir danken wir. Dich bitten wir an. Amen.
Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Amen.